Schwarz hören.
Immer wieder werden seine virtuosen Gitarrenlieder zu Hits auf den Nebenstraßenbühnen Berlins, wo sie auf seltene Weise die populären Hörgewohnheiten unserer Tage irritieren. Hast du das geschrieben?
Das hast du schön gesagt, Petra, ja. Das ist irgendwie von meiner Webseite.
Ich glaube auch. Das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, damit fange ich an.
Ja.
Weil als Liedermacher, lieber Holger, willst du ja nicht so gerne bezeichnet werden. Oder habe ich da was missverstanden?
Das überlasse ich den Leuten. Die sollen mich nennen, wie sie wollen.
Ja, wobei der Begriff Liedermacher ja schon so ein Bild im Kopf erzeugt. Das ist einer, der schreibt seine eigenen Lieder und singt sie zur Gitarre, was der Holger Samann ja sogar macht.
Ja, es sind eigentlich immer mehr Klavierliedermacher geworden im Laufe der Zeit.
Ne? Das stimmt. Und das
oder
ist ja auch.
Akkordeon,
ja,
oder Cello.
Ist ja auch nicht mehr so eng zu betrachten. Aber ich sag mal so, ich glaube, bei den meisten Menschen entsteht so das Bild Hannes Wader und Konstantin Wecker oder sowas. Mhm. Ne? Natürlich ist irre viel passiert seitdem. Und was ich auch noch über dich gelesen habe, dass du ziemlich spät angefangen hast, eigene Lieder zu schreiben. Erstmal nur Texte. Was heißt nur? Erstmal die Texte. Und später hast du dir gedacht, auch kann ich auch die Musiken dazu machen.
Ja, ich habe gerne geschrieben. Ich habe Geschichten geschrieben. Und manchmal gab es so Stellen in Geschichten, wo ich dachte, jetzt habe ich irgendwie eine Idee für Verse, ne? Für so ein paar Gedichtstrophen. Und dann war irgendwann der nächste Schritt zu sagen, vielleicht mache ich da jetzt einfach mal ein Lied daraus. Weil Musiker war ich ja auch immer. Und ich habe sozusagen in der Liedermacherei meine beiden hauptkreativen Interessensgebiete zusammengeführt.
Das war ja mal ein Lehramtsstudium, wenn Wikipedia recht hat.
Genau, wenn man Musik und Deutsch studiert und dann eben nicht Musiklehrer und Deutschlehrer wird, dann wird man Liedermacher.
Ja, und du hast niemals als Lehrer gearbeitet?
Abgesehen vom Referendariat, das habe ich tatsächlich ein Jahr gemacht, nicht in einer Regelschule. Aber freiberuflich musikpädagogisch tätig gewesen im Klingenden Museum. 2004 bin ich da.
Das ist hier in Berlin, ne?
Das ist in der Nähe vom Gesundbrunnencenter in der Lichtburg.
Der Lichtburg, was ist das denn?
Ein ehemaliges Kino.
Und sag mal, warum nie als Lehrer gearbeitet? Warst du es dann nicht? Oder hat dich einfach das andere so doll eingenommen, dass überhaupt die Frage nicht mehr stand?
Ja, sowohl als auch. Mhm. Also so dauerhaft immer diese Disziplin einzufordern und selber die Autorität auszustrahlen und dann eben auch dieses feste oder maßlose, manchmal maßlose Arbeitspensum zu leisten, was ein Lehrer zu leisten hat. Das war für mich nichts auf Dauer.
Zum Glück hat sich's ja so entwickelt. Du kannst ja von dem leben, was du machst, ne?
Ja, ja.
Das funktioniert gut, indem du natürlich die verschiedenen Dinge auch machst. Also
genau.
Und du trittst auf, du machst das in dem Museum und bist, da werden wir gleich noch drüber reden, im Zusammenhang mit Christoph Stählin wahnsinnig aktiv. Mhm. Wobei mit Geld hat das vielleicht nicht so viel
nicht
zu tun.
So, nee.
Nee, nicht wirklich. Das hat mit Engagement zu tun.
Ja.
Ist das nicht toll? Also wenn man das vereinen kann, dass das, was einem Spaß macht, auch noch den Lebensunterhalt verdient.
Das ist schon gut, ja.
Das ist schon gut.
Allerdings hätte ich jetzt Familie, hätte ich ein Kind zu versorgen, müsste ich anders kalkulieren.
Mhm. Hast du deswegen keine Familie oder hat sich's einfach nicht ergeben und
es Ich würde sagen,
so
es hat
gut.
sich so nicht ergeben, ja.
Und sag mal, Holger, wie ist das? Das, was du schreibst, ist aus dem richtigen Leben, ne?
Erinnert zumindest manchmal an die wirkliche Welt.
Drängt es dich? Fließt es so raus oder sagst du dir, ah, heute schreibe ich meinen Text?
Also, wenn ich was schreibe, dann drängt es aus mir heraus. Es kann aber auch mal einige Wochen oder Monate sein, dass da nichts rausdrängt. Aber aus der Erfahrung weiß ich, ich muss da nicht verzweifeln. Ich muss nicht sagen, ich bin in einer Schaffenskrise, sondern ich warte einfach. Das hat Martin Mirsch mal so schön gesagt. Ne? Was heißt denn Schaffenskrise? Was heißt denn Schreibblockade? Ich schreibe wieder was, wenn mir was einfällt. Das fand ich so eine coole Haltung.
Wie viele Lieder hast du inzwischen geschrieben? Hast du da eine Übersicht?
Waren irgendwie so 50 oder so.
Ernsthaft?
Ja.
Ich hätte gedacht mehr. Ich hätte gedacht,
vielleicht
sind
es 60.
CDs sind es inzwischen?
Die ersten CDs sind ja quasi Folksong-Bearbeitungen größtenteils.
Mhm.
Und die eigenen Lieder kamen erst ab der dritten CD. Ab der Platte So küsste mich meine Friseuse. Ja, und seitdem sind drei weitere Platten mit eigenen Chansons erschienen und eine vierte ist in der Vorbereitung.
Wann kommt die? Hast du da schon einen Plan?
Haben wir noch nicht angefangen mit den Aufnahmen, aber die Songs existieren alle schon als Demo und.
Also da kann jetzt keine Schaffenskrise dazwischen kommen, wobei du ja ohnehin keine hast, wie du gerade beschrieben hast. Wenn du denn CDs machst, dann spielst du auch noch mehr als die Gitarre. Dann habe ich gelesen, dann ist ein Akkordeon, Flöten, auch noch E-Bass und andere Instrumente.
Ja.
Wobei du greifst ja auch mal auf der Bühne zu diesem und jedem anderen Instrument. Aber ganz viel ist es die Gitarre, ne?
Ja, Also hier meine vorletzte CD und teilweise auch noch die letzte, die ist so unter Corona-Bedingungen entstanden. Da war es dann nicht so einfach, mal irgendwie die Kollegen herbeizuzitieren, spiel mal was ein und so. Und dann habe ich, weil ich viel Zeit hatte, mich zum Teil hier hingesetzt, zum Beispiel auch hier in dieser Küche.
Ja.
Und habe dann selber dann so lange das Akkordeon gespielt, bis ich es fehlerfrei konnte.
So kann es auch funktionieren.
Oder die Querflöte.
Toll.
Oder
toll, die Querflöte auch.
Querflöte auch, ja.
Sag mal, das habe ich ja nun jahrelang geübt. Ich habe 12 Jahre Musikschule gemacht während meiner gesamten Schulzeit und war so gut wie jeden Tag in der Musikschule. Und das sollte mal eine Querflötistinnen-Karriere werden. Ich habe zum Glück aus heutiger Sicht die Kurve gekriegt, weil es gibt so viele tolle Musikerinnen und Musiker, da braucht's mich nicht. Holger, wir hatten es schon angedeutet, da ist ein Engagement für den künstlerischen Nachlass von Christoph Stählin. Mhm. Christoph Stählin, wie beschreiben wir den?
Sagen wir eine Mischung aus Kabarett, lyrischem Kabarett und Liedermacherei, Autor, Essayist. Ja, Bühnenmensch, aber auch hinter der Bühne, am Schreibtisch extrem kreativ, produktiv und sehr vielseitig.
Mhm.
Und er hat so seine ganz eigene Art, auf die Welt zu blicken. Sehr
absolut
detailverliebt und so. Und das hat er in seiner Schule auch weitergegeben.
Die Sago.
Die Sago-Schule,
genau. Und daraus kommen ja auch eine ganze Menge Leute, also Dota zum Beispiel.
Ja, Sebastian Krämer.
Alles namhafte
Matthias
Kollegen.
Binner, Martin Betz, die beiden letztgenannten Herren, die führen die Schule auch heute noch weiter.
Ja, also das sind ja schon klanghafte Namen, nicht nur eng in der Liedermacher-Szene. Also Dota zum Beispiel, die ist seit Monaten, also gefühlt seit 1,5 Jahren auf Tour.
Oder Uta Köbernick, die ist ja auch recht bekannt.
Ja,
in der
genau.
Schweiz vielleicht sogar noch mehr als hier in Deutschland. Ne? Ja.
Und Dota füllt tausende Hallen, also das ist wirklich enorm, finde ich. Ich habe Christoph Stählin im März 1990 kennengelernt, am Tag der Volkskammerwahl. Da war ich auf der Burg Meißen und da hat der Südwestrundfunk eine Fernsehsendung gemacht, unter anderem mit Christoph Stählin. Und das ist schon ein sehr besonderer Typ. Ist aber sowas, glaube ich, was dir sehr liegt.
Besondere Typen, ja.
Ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist er eher so ein in sich gekehrter, auf der Bühne zumindest, oder habe ich das falsch in Erinnerung, der sehr tiefgründig philosophische Lieder singt.
Mhm. Ja, es ist immer schwer zu sagen, wenn du mich fragst, ob ich eher ein Introvertierter oder Extrovertierter bin. Es ist irgendwie beides, ne? Du kannst natürlich Shoegazer-Style spielen, ne? Aber das bin ich dann auch wieder nicht. Ne?
Ja.
Aber man muss dann irgendwie so seine Art dazu entwickeln, die dann eben zur Mentalität passt.
Ja. Also dich erlebe ich inzwischen als einen durchaus die Menschen sehr einnehmenden Bühnentyp. Also Stählin hat immer so in sich reingespielt, hatte ich das Gefühl.
Ah.
Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe ihn ja nur einmal, vielleicht ein zweites Mal da noch gesehen und erlebt. Er ist ja inzwischen tot.
Seit 11 Jahren. Ja.
Wahnsinn.
Und ich habe relativ bald nach seinem Tod dann angefangen, mich mit seinem Nachlass zu beschäftigen.
Ja.
Und auf der Grundlage dieser Forschung ist dann jetzt eben gerade aktuell wieder mal eine Veröffentlichung auf den Markt gekommen.
Ah.
Auf Markt bedeutet, wir bieten die an, die Christoph-Stählin-Gesellschaft, die sich um sein Gedenken herum gegründet hat. Und da habe ich sehr viel recherchiert über seine Jugend, wo er herkommt. So über die bündische Szene, aus der er stammt, so als Pfadfinder und Wandervogelverwandtes. Das waren seine wilden Jahre, kann man sagen. Und wir kümmern uns um den Nachlass und vergriffene Sachen. Und dazu gehört auch das Jugendwerk.
Ja. Und Stählin ist was, weil sonst würdest du es nicht machen, was dir nahe ist?
Ja, es ist mir nahe im Sinne von, ja, wie soll ich sagen? Also irgendwas hat uns ja zusammengebracht. Hat sich mal von mir irgendwann vorsingen lassen, nachdem uns Kollegen, Dota, Sebastian Krämer, Martin Betz, die genannten, zusammengebracht haben. Und er fand irgendwie, wir schwingen irgendwie auf einer gemeinsamen Ebene. Und auch, dass ich Volkslieder im Repertoire hatte, das hat ihm auch gefallen. Ich habe dann später mal in seinem Tagebuch geblättert. Und an dem Tag, wo ich ihn das erste Mal traf, da gab es tatsächlich einen Eintrag, wo er über mich erzählt, über die erste Begegnung, was so seine ersten Eindrücke waren von mir. Ja.
Es gibt ja auch eine CD mit Stählin Songs von anderen interpretiert.
Es sind 2 CDs. Die erste ist zu seinem 70. Geburtstag entstanden von seinen Schülern. Sago singt Stählin.
Mhm.
Und dann haben wir nach seinem Tod 2022/23 erschien dann sozusagen der zweite Teil, wo dann eben Weggefährten von ihm zum Teil aus sehr weit früherer Zeit auf unsere Einladung hin dann eben die Lieder gesungen
oder sich
Lieder ausgewählt haben.
Ja, ich erinnere, eine tolle CD. Also kann ich nur sehr empfehlen, wer immer da so ein bisschen einen Sensus für sowas hat.
Ja.
Und weißt du was? Jetzt, da ich Ella Radio moderiere, jeden Tag in der Woche von 14 bis 18 Uhr, bist du und ist Andreas Albrecht, mit dem zusammen du das machst, sowieso jeden Tag in my mind, wie man so schön sagt.
Ach,
weil Burt Bacharach immerzu auftaucht bei uns im Programm.
Ja.
Und ihr, Andreas Albrecht und du, euch vorgenommen habt, einen Abend zu machen anlässlich des Geburtstages von Burt Bacharach.
Ja.
Das steht unmittelbar bevor, 12. Mai,
ja,
wäre er 98 geworden.
Genau. Wir proben schon mal für den 100.
Wollte ich gerade sagen, ist ja in 2 Jahren, die Zeit verfliegt ja, insofern gar kein Problem. Wie seid ihr denn bitteschön auf Burt Bacharach gekommen? Das ist ja gar nicht im engeren Sinne Liedermacherei.
Ja, im weiteren Sinne dann aber schon. Ne? Wir haben ja 10 Jahre lang eine gemeinsame Kleinkunstreihe gehabt. Und
die Geschmacksverstärker?
Die Geschmacksverstärker.
Ja.
Da haben wir jeweils auch einen Evergreen im Programm gehabt. Der wurde dann vorweg immer auf Deutsch übersetzt, rezitiert. Und da hatten wir mindestens einen Bacharach-Song dabei.
Ja.
Kennen denn deine Hörer Burt Bacharach überhaupt, wenn man den Namen so hört?
Du, wir haben 82 Millionen Deutsche und noch darüber hinaus ganz, ganz viele Millionen deutschsprachige Menschen. Ich weiß es nicht.
Meine Erfahrung, ich habe erst vor wenigen Tagen an einem Lagerfeuer gesungen. Da saßen lauter musikbegeisterte Leute und ich habe einfach mal so 2, 3 Lieder von Bacharach angestimmt und habe gesagt, wisst ihr, von wem das ist? Und das wusste keiner.
Aber die Lieder kannten sie.
Die kannte jeder, ja.
Dann spiel doch mal an.
Also eine Melodie, die wahrscheinlich jeder kennt.
Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for... Und so weiter.
Ja.
Oder...
Kannst du weiter singen?
Nee.
What do you get when you fall in love? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone you. Ah, und so weiter.
Ja,
ah, never phone
wirklich ganz
again.
Bekannte Songs, ne?
Oder hier, what's new, pussycat? Whoa, what's new, pussycat?
Kennt man vielleicht auch, ne?
Absolut.
Und aus
absolut
seinen späteren Jahren, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
Wahnsinn.
For sure. Oder when you get lost between the noon and New York City. You know it's crazy. Und so weiter. Ne?
Alles Hits.
Alles Songs von Bacharach.
Der Wahnsinn.
Aber gesungen von ganz vielen unterschiedlichen Interpreten.
Ja.
Ich habe mit als Teenager angefangen, Oldie-Shows zu hören. Und dann eben auch schon sehr früh angefangen, auf Schallplatten das Kleingedruckte zu lesen. Und ich habe dann festgestellt, immer wenn Lennon McCartney in Klammern unter dem Titel stand oder Bacharach David, dann waren es besonders interessante Songs. Und irgendwann dann begonnen, mich damit zu beschäftigen, wer das denn jetzt eigentlich ist. Und in USA ist Burt Bacharach ein wesentlich bekannterer Name als hier. Hier kennt ihn eigentlich nur, wer Kleingedrucktes liest, ne?
Oder wer Elvis Costello mag, weil er
oder
ganz
so
viel mit dem zusammen
genau
gemacht hat.
Also ich kenne Burt Bacharach, seit ich 5 bin. Also weil meine Mutter irgendwie so eine kleine Schallplatte hat, auf der ich rumrutschen konnte. Das war Walk on By auf Französisch gesungen von Richard Anthony. Und bei Andreas stellte sich heraus, der kannte Burt Bacharach eigentlich erst da bewusst, als sein Lieblingssänger Elvis Costello mit ihm zusammenarbeitete. Also Mitte der 90er, späte 90er. Die haben ein wunderbares Album zusammen gemacht, Painted by Memory.
Mhm. Auf Ella aufzuhören.
Schön. Wir haben uns auch was daraus ausgesucht.
Also und das Ganze am 12. Mai dieses Jahres, 12. Mai 2026.
Genau. T-Space heißt der Ort, Langhansstraße 86.
Das Ganze in Berlin-Weißensee und das wiederum gehört zu Pankow. Sehr, sehr zu empfehlen. Außerdem ein sehr, sehr schöner Veranstaltungsort. 20 Uhr geht's los. So, Holger, deine Mutter spielte schon eine Rolle. Gerade eben zum Beispiel mit der kleinen Schallplatte. Und als wir uns kurz verständigt haben und du gesagt hast, ja, also auch das Thema Tod ist mir nicht fremd und nicht fern, dann hast du gleich einen Song ins Feld geführt, der von deiner Mutter erzählt, einen deiner Songs. Und zwar hat er den wunderbaren Titel »Gestern ist auch noch ein Tag«.
Das ist ein Bonmot, was meine Mutter mal in einem, ja, eigentlich singe ich das alles.
Zeigen manchmal beim Sprechen, in der Wortwahl sich schwächen, weil man kurz der Zerstreutheit erlag. So kann ganz aus Versehen netter Unsinn entstehen, wie gestern ist auch noch ein Tag. Mir erschien dieser Schnitzer meiner Mutter wie ein Witz, er erheiterte mich bis ins Mark. Und ich zitierte fortan, das Bonmot bot sich Anlass. Gestern ist auch noch ein Tag.
Soweit mal, ne?
Ja, und was hat das mit Tod zu tun?
Das erweist sich eigentlich erst im Laufe des Liedes. Das Lied ist ein klingendes Denkmal für meine Mutter. Man ahnt möglicherweise, dass sie nicht mehr lebt.
Das heißt, du hast dich mit dem Tod zwangsläufig schon beschäftigt.
Ja, Mitte 50 bleibt das ja nicht aus.
Es gibt so Menschen, die relativ wenig selbst in dem Alter damit zu tun hatten.
Ja.
Aber du bist natürlich jemand, der das verarbeitet. Wir haben ja darüber gesprochen, dass du Erlebtes auch in deinen Songs verarbeitest. In dem Falle ja auch. Was ist der Tod für dich?
Ein ewiges Mysterium, solange er mich nicht ereilt hat.
Bist du auch der Meinung, dass wenn er da ist, ist es zu spät? Also dann gibt's nichts mehr?
Das weiß ich nicht. Das lasse ich offen. Ich bin, wie man so sagt, Agnostiker. Und ich kann mir beides vorstellen. Wer kann sich das nicht mehr existieren vorstellen? Außer er hat das vielleicht als Zen-Buddhist geübt.
Ich kann es mir vorstellen als Atheistin.
Schön, vielleicht muss man das einfach üben oder damit da reingewachsen sein. Ich stamme eher so aus so einem bürgerlich evangelischen Umfeld. Also nicht, dass ich besonders fromm erzogen worden wäre, aber das war immer auch Thema. Ne? In meiner Kindheit gab es eine Kinderbibel. Wir sind mit biblischen Geschichten aufgewachsen. Also gar nicht so sehr wegen der Glaubensgrundsätze, die da drinnen sind, sondern einfach, weil so wie man mit Grimms Märchen aufwächst. Ne?
Bei mir ist es so, dass ich unter anderem mit Menschen auch darüber rede, weil ich eben aufgrund meiner Auffassung, dass danach nichts mehr kommt, auch aufrufen möchte oder anregen möchte, dass alle Dinge, die man noch so vorhat im Leben, dann auch bis dahin passiert sein sollten, wenn dann wirklich nichts mehr kommt, wovon ich ja überzeugt bin, ist es doch gut, wenn man das vorher gemacht hat,
ja,
oder?
Aber selbst wenn da noch was kommt, kann man nicht davon ausgehen, dass man im nächsten Jahr schon wiedergeboren wird und dann irgendwann mit Mitte seiner Teenagerzeit das weiterführen kann, was vielleicht der unbekannte Seelenvorfahre da mal geschafft hat.
Genau.
Ich denke auch, man muss das in diesem Leben schaffen, was man schaffen möchte. Aber es gibt Menschen, die sterben so jung, die haben überhaupt keine Gelegenheit. Und vielleicht halte ich mir für die so ein bisschen aus Fairnessgefühl die Option offen, es muss irgendwie noch eine Chance geben, über den Tod hinaus irgendwie etwas weiterzuführen. Ich kann mir übrigens auch gut vorstellen, dass man mit dem Tod das Bewusstsein in irgendeiner Form weiter besteht, aber nicht mehr an einen Ort und schon gar nicht an einen Körper gebunden ist, dass man also völlig frei ist, vielleicht eins werden kann mit irgendeinem Element, sich vielleicht auch völlig frei im Universum bewegen kann, also dass Abstände, Distanzen keine Rolle mehr spielen, dass vielleicht auch Zeit keine Rolle mehr spielt, dass man also quasi in Zeiten wechseln kann, wie man nur mag, sich vielleicht auch verteilen kann, sowohl in Distanzen als auch in Zeiträumen. Die atheistische Einstellung, es gibt überhaupt nichts danach, das kann auch inspirieren. Ja? Aber ich finde es auch inspirierend, mir vorzustellen, dass es eben in irgendeiner Form weitergeht. Bei einer unserer letzten Liederwerkstätten in Hohenbüssow habe ich mal meine Kollegen gefragt, als was würdest du gerne im nächsten Leben auf die Welt kommen? Mhm. Einfach mal vorausgesetzt, das ginge. Ne? Und ich habe gestaunt. Ich will jetzt nicht sagen, wie langweilig, aber wie einfallslos die Antworten waren. Die meisten wollten nicht mal irgendwie versuchen, in einem anderen Geschlecht ein Leben zu führen. Ne? Dann wäre das Erste, was mir einfällt. Im nächsten Leben, wenn ich denn als Mensch wiedergeboren werde, möchte ich dann die Frauenseite kennenlernen.
Mhm.
Ne? Oder ein Tier wäre das Nächstbeste, aber vielleicht auch irgendwie ein Organismus, der nicht so körperlich ist. Ja, so viele Möglichkeiten.
Das klingt natürlich irgendwie auch verlockend. Aber es weiß keiner.
Nein, es weiß keiner.
Es weiß einfach keiner.
Es ist Fantasie.
Und ja.
Ja.
Das ist ja etwas, was du unbedingt brauchst für dein Leben. Und hast es offenbar auch für mögliche Formen eines weiteren Lebens nach dem Tod. Ich versuche ja auch Menschen nahezubringen, was natürlich bei dir als kreativen Liedermacher, Chansonschreiber und Sänger nicht nötig ist, so eine eigene Rede meines Lebens zu schreiben. So. Richtung Ende.
Mhm.
Nun weiß keiner, wann's Ende ist, also nicht zu spät anfangen, sag ich mal.
Ja.
Wie findest du die Idee, zu sagen, ich denke selber drüber nach und vielleicht wird das sogar die Abschiedsrede. Das heißt, nicht irgendeiner sagt, er war ein toller Mensch, sondern so eine eigene Reflexion.
Ja, zum einen glaube ich, dass so manche meiner Lieder sich da schon eignen würden. Ob ich jetzt gezielt dafür etwas schreiben würde, vorstellbar wäre das, ja.
Mhm.
Also ich schreibe gerne meine Gedanken nieder und könnte mir auch vorstellen, das mit Blick auf mein Ableben zu tun. Ich habe übrigens, als meine Mutter starb, die ist 2014 gestorben, und nachdem ich mich so um die Sachen gekümmert habe, wie welche Freunde sind jetzt zu informieren, rechtzeitig zur Trauerfeier und solche Sachen, ne? Also es bedeutet eine unheimliche Recherche.
Ja.
Und ich musste innerhalb kürzester Zeit so in ganz privaten Dingen herumblättern, Tagebüchern und so, schauen, dass man niemanden vergisst, wen kannte sie denn noch und so weiter. Ich habe das natürlich nicht alleine gemacht. Mein Vater hat toll geholfen, meine Schwester hat toll geholfen und ja.
Eigentlich wäre das doch gut, wenn man das selber vorbereitet, oder? Ja. Es gibt ja solche Menschen, die haben so einen Aktenordner.
Darauf will ich hinaus. Ne?
Ja.
Ich habe dann nämlich, als das vorbei war, noch bevor dann Christoph Schädin ein Jahr später starb und ich das quasi, was ich bei meiner Mutter sozusagen schon geübt hatte, konnte ich mir plötzlich bei einem Dichternachlass wiederverwenden.
Mhm.
Aber ich habe dann tatsächlich auch meine eigenen Adresse. Mein Adressbuch ist eine ausgedruckte PC-Liste. Ne? Und ich habe hinter allen Namen, wo ich denke, die müssten über meinen Tod in Kenntnis gesetzt werden, habe ich ein kleines Zeichen gesetzt, ne, damit die Hinterbliebenen wissen, ah, guck mal hier.
Aha.
Die wissen das übrigens auch. Lass ich hin und wieder mal fallen. Ne?
Aha, ja.
Also
ja,
nicht ständig, red nicht ständig.
Nee, davon. Das nicht, aber es wäre ja gut, wenn das jemand weiß.
Ja,
ne?
Ja. Mein Vater lebt noch und ist aber durchaus realistisch mit Mitte 80. Es kann natürlich sein, dass man keine 90 wird, auch wenn man in so einer guten Verfassung ist wie er.
Mhm.
Aber wir reden auch manchmal so über Dinge, die dann erledigt werden müssen.
Mhm.
Und wir versuchen das möglichst pragmatisch und das geht mit meinem Vater auch gut. Was ist dann zu tun? Was ist dann zu kündigen? Was gibt es für, was weiß ich, Bankkonten oder Versicherungen und so weiter? Sind ja lauter unschöne Sachen.
Die allerdings, ja. Zum Beispiel Passwörter zu allem Möglichen. Ich weiß gar nicht, wie sowas
das wäre auch noch
funktioniert.
So eine
also das ist ja heutzutage der Wahnsinn. Und Holger, wenn ich dich jetzt zu guter Letzt frage, was sollen bleiben, wenn es denn doch jetzt Schluss ist, irgendwann? Nicht heute, nicht morgen, dafür bist du viel zu jung. Wobei man weiß nie, gehst dich auf die Straße, wirst überfahren, kann natürlich alles passieren.
Ja, alles passiert.
Wir wollen das nicht beschreien. Was sollen bleiben von einem Mann namens Holger Sarmann?
Ach je, das hat man nicht in der Hand, ne? Wäre natürlich schön, dass, wenn dann meine Angehörigen sich mit meinem Nachlass beschäftigen, dass die nicht gleich sagen, auch die CDs kommen, hau mal auf den Müll. Der tritt ja nicht mehr auf, wer soll die CDs noch kaufen, ne? Aber vielleicht kommen sie ja doch irgendwie noch in Umlauf. Mancher wird ja erst dann entdeckt, wenn er tot ist. Will es nicht so weit gehen zu sagen, nur ein toter Künstler ist ein guter Künstler. Ich weiß nicht, so richtig den Zeitgeist getroffen habe ich ja irgendwie nie mit meiner Art zu schreiben. Aber vielleicht kommt ja der Zeitgeist nach einiger Zeit noch hinterher.
Schwarz hören.